Stern ist noch zu viel.
Wir finden und verlesen für euch bewegende Ein-Stern-Bewertungen von echten Menschen mit echten First World Problems.
Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Ein Stern ist noch zu viel und unser Thema heute ist Weltliteratur. Und unsere heutige Folge ist in mehrfacher Hinsicht besonders, in zweifacher Hinsicht besonders. Zum einen hat die Folge heute diesmal nicht nur unsere eigene mühsame Recherche als Grundlage, sondern wir verwenden ein Buch als Quelle, das bereits den ganzen Schmerz über die Weltliteratur in Form von Ein-Stern-Bewertung enthält. Das ist das Buch 100 Seiten sind genug, erschienen im Jung und Jung Verlag, das ausschließlich aus Ein-Stern-Bewertung für Weltliteratur besteht. Und das ist natürlich genau das, was wir uns wünschen. So ein schönes Buch. Und die zweite Besonderheit schließt daran an. Das ist die, dass wir heute erstmal zwei Gäste haben. Und zwar sind das die beiden Autoren oder vielmehr Kuratoren dieses Buches. Das ist der Günter Eisenhuber, Lektor des Jung und Jung Verlags, und sein Kollege Harald Gschwandtner. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, solche Brüder im Einsterngeist hier bei uns zu haben. Vielleicht zum Einstieg, Frage an Sie beide, wie sind Sie denn auf diese wunderbare Idee gekommen, Einsternbewertungen zur Weltliteratur zu sammeln und dann auch noch zu veröffentlichen?
Ja, ich fürchte, das ist auf meinem Mist eher gewachsen oder zuerst auf meinem Mist gewachsen. Ich bin seit Jahren begeisterter Leser von Ein-Stern-Bewertungen, insbesondere wenn es um Bücher geht.
Seit Jahren,
ja. Das ist tatsächlich, diese Leidenschaft habe ich jetzt schon seit Jahren. Irgendwann habe ich als Lehrbeauftragter der Universität Salzburg angefangen, die auch zu sammeln, weil ich die Studierenden damit konfrontieren wollte. Und noch ein bisschen später bin ich über die Zusammenarbeit mit einem österreichischen Autor namens Elias Herschel draufgekommen, dass es auch noch andere Leute gibt, die diese Leidenschaft teilen. Und ich glaube, ich habe dann vor einigen Monaten den Harald Gschwandtner damit angesteckt. Und bis zu der Idee, daraus ein Buch zu machen, war es dann nicht mehr sehr weit.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Und Sie sind dann, Herr Gschwandtner, Sie sind dann voller Begeisterung eingestiegen in diese Idee. Ne?
Ja, genau. Man kippt da recht schnell rein.
Das kennen wir, ja.
Und da ich dann ein systematischer Geist bin, habe ich dann gleich begonnen, das Ganze alphabetisch zu ordnen, nach Autoren und Autorinnen. Und unsere gemeinsame Word-Datei ist dann irgendwie sehr schnell angewachsen und wir haben andere Sachen, die wir eigentlich zu tun gehabt hätten, zum Teil sofort hintangestellt, um dieses Buch vorzubereiten, weil es uns einfach selbst einen solchen Spaß gemacht hat.
Das hat auch was sehr, sehr Entlastendes. Entschuldigung.
Danke. Nee, lassen Sie sich von diesen Bewertungen auch leiten, entweder in die eine oder andere Richtung, dass Sie sagen, okay, dann lese ich es auch wirklich nicht, jetzt bei einem Buch, das Sie vielleicht selbst noch nicht gelesen haben, oder sagen Sie, okay, jetzt erst recht. Oder betrifft Sie das persönlich gar nicht?
Nachdem wir zum allergrößten Teil Bücher der Weltliteratur ausgewählt haben, deren eigentlicher Status ja verbürgt ist in der literarischen Welt, würde ich mich jetzt, glaube ich, jetzt nicht abhalten lassen davon, das ein Buch zu lesen oder es auch nicht extra deshalb zu lesen. Es ist oft einfach diese Fallhöhe zwischen kultureller Bedeutung und Ein-Stern-Bewertung, die dann Reize ausmacht.
Sehr schön, sehr schön. Aber lassen Sie uns doch am besten gleich konkret werden, Herr Gschwandtner. Wollen Sie gleich einsteigen, vielleicht mit Ihrer Bewertung, damit wir hier dem Unglück seinen Lauf lassen können? Ja.
Albert Camus, Die Pest. Das Schlimmste, was ich je gelesen habe. In einer französischen Stadt bricht die Pest aus. Im Laufe der ersten 50 Seiten sterben in dem Ort nur Ratten. Leute sehen tote Ratten. Da liegen tote Ratten, komische tote Ratten. Dann sterben Menschen. Hier sterben Menschen, da sterben Menschen, noch ein paar Menschen. Die Stadt wird unter Quarantäne gestellt, um das Umfeld nicht anzustecken. Und dann sterben noch ein paar. Einer trägt einen gestreiften Pyjama. Noch eine tote Ratte. Furchtbar.
Doch eine schöne Zusammenfassung dieses Werks.
Ja, nicht nur das, es ist auch ein kleines Kunstwerk. Es ist auch, so wie ein Gedicht auf das Buch.
Das stimmt, da unterscheiden sich ja die Einsternbewertungen auch immer sehr in ihrem linguistischen Anspruch sozusagen. Also wir mögen die auch in anderen Kategorien immer sehr, die dann so ein bisschen, ja, schön zu lesen sind.
Aber machen wir doch gleich weiter, Herr Eisenhuber. Was ist denn Ihre erste Bewertung? Ja,
ein Klassiker der österreichischen Gegenwartsliteratur, Thomas Bernhard. Ein Kind. Okay. Schrecklich, Rufzeichen. Dieses Buch ist eine Zumutung, Rufzeichen. Der Inhalt mag für den einen oder anderen interessant sein. Ich musste das Buch zu Studiumszwecken lesen. Das, was das Buch so unglaublich schrecklich macht, ist die Art und Weise, wie es geschrieben ist, Rufzeichen. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, Rufzeichen. In dem Buch ist kein einziger Absatz, keine Kapitel oder sonst irgendetwas, was das Ganze übersichtlicher macht und es dem Leser einfacher macht, Rufzeichen. Nichts, Rufzeichen. Irgendwann hat es mich so angestrengt, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte, Rufzeichen. Absatz, da sieht man mal, wie wichtig Absätze und Kapitel sind, Rufzeichen.
Sehr schön. Zu Studienzwecken und das ganze Leben noch nicht sowas gelesen, das lässt ja hoffen, dass danach vielleicht noch was kommt für den armen Bewerber.
Ja. Hätte Bernhard noch viel lernen können von diesem Rezensenten.
Ja, das hat aber offenbar auch der Rezensent von Bernhard einiges gelernt, weil die Dringlichkeit des Tons, die hat er möglicherweise aus der Lektüre mitgenommen. Jetzt muss man dazu sagen, Ein Kind ist wahrscheinlich noch eins der zugänglicheren Bücher von Thomas Bernhard. Also er wird sich einen anderen Autor, eine andere Autorin suchen müssen wahrscheinlich.
Vielleicht hört man ja noch von ihm.
Das wird nicht ausbleiben, ja.
Ja. Jesse, wie schaut's aus? Wie sieht deine erste Bewertung aus?
Ja, ich habe mir als erstes die Bewertung von Melvilles Moby Dick ausgesucht. Das ist eine relativ lange Bewertung. Ich habe den zweiten Teil ausgewählt, weil ich ihn besonders schön finde. Zumutung. Melville propagiert im weiteren, bis zur Schmerzgrenze gedehnten Verlauf einen Detailwahn, der selbstverliebt und auch lehrerhaft anmaßend wirkt. Mit seinen subjektiven Beurteilungen geht er hausieren, erhebt sich über Menschen und Situationen als selbstgerechter Beobachter, der aus banalsten Phrasen Originalität herausquetschen will. Dazwischen ein wenig Schmalz von Rührseligkeiten, welche mit philosophischem Käse überbacken und mit frömmelnden biblischen Bezugnahmen versalzen werden. Ein literarischer Schweinefraß. Okay. Hat doch auch schon wieder was, ja, oder?
Sehr schön. Ah, dieses Kochbild, was da gewählt wird, das ist doch auch, ja.
Ja, absolut. Auch schön finde ich, dass er das lehrerhaft Anmaßende kritisiert, aber irgendwie in genau diesem Ton wiederum das Buch rezensiert.
Das sehen wir auch oft.
Ja. Es hat oft was Selbstbezügliches.
Ja, das absolut. Einstern rezensieren.
Aber das ist ja bei den Einsternbewertungen generell der Fall. Ja. So etwas. Ja, wir haben das Gefühl, das sagt ja häufig viel mehr über den Bewertenden als über das Bewertete.
Ja, und bei Literatur vielleicht noch mehr, Branche. Weil in der Literatur soll man sich ja auch als Leser selbst erkennen.
Ja.
Das stimmt. Dirk, jetzt bin ich sehr gespannt. Was ist denn deine erste Bewertung?
Ja, ich mache hier weiter mit einem Klassiker, eine Bewertung für Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Und da steige ich ein, mitten in der Bewertung, weil hier wird sich Sorge gemacht über die Wirkung auf die Kinder. Und das Schlimmste ist die Verzerrung der Logik. Auf jeder Seite beklagt sich der Protagonist über sein Schicksal und dankt dann dem lieben Gott, dass es ihm noch einigermaßen gut geht, obwohl ihn ja gerade dieser liebe Gott ihn in die Misere hineinmanövriert hat. Hätte er ihn nicht trotz aller Gebete Schiffbruch erleiden lassen, hätte er ihm später erst gar nicht helfen müssen. Und was ist eigentlich mit den anderen Mannschaftsmitgliedern? Waren das alles böse Menschen, die Rettung nicht verdient hatten? Die durften also sang- und klanglos ersaufen? Ganz sicher würden mir meine Enkelkinder dazu Fragen stellen. Wenn schon, dann besser mal eine gekürzte Ausgabe für die Kinder kaufen und beim Lesen oder Vorlesen auf die Unlogik, den verkappten Rassismus und so weiter hinweisen. Und da ist natürlich ein Quäntchen Wahrheit dran, ja. Und da schwingt natürlich ganz viel mit, so eine grundsätzliche Religionskritik und was da alles drin hängt, obwohl es nur um dieses arme Buch geht. Ich finde das faszinierend. Ja.
Und einen sehr kritischen Blick darauf, was man Kindern vorlesen darf und was nicht. Aber ja.
Herr Gschwandner, wollen Sie weitermachen mit Ihrer zweiten Bewertung?
Ja, ich hab wieder eine ähnliche wie beim Camus, wo die Handlung extrem stark verdichtet wird und man aus dieser Verdichtung dann eigentlich erst, weißt du, das Skelett des Buches heraus gelöst sieht. Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Depri, echt öde. Mann fährt aufs Meer, fängt einen Fisch, macht es auch gekonnt und fährt wieder zurück. Zwischendurch Probleme mit Haien. Das war's. Ziemlich depri die Stimmung. Ach ja, ein Junge kommt auch noch vor. Es gibt zwei kurze Gespräche.
Na wieder, perfekt zusammengefasst.
Schön zusammengefasst.
Für den eiligen Leser.
Warum sollte man das ganze Buch noch lesen?
Ja.
Ja. Probleme. Vielleicht war das auch eine KI, die das zusammengefasst hat. Ja,
ja, Probleme mit Haien, das bekommt eine KI nicht hin. Das ist ein schöner Move. Das ist wirklich ein sehr schöner.
Ja.
Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Apropos schöner Move, Herr Eisenhuber, was ist denn Ihr nächster Move?
Gustave Flaubert, Madame Bovary.
Na.
Würde man das Buch auf seine Dialoge zusammenstreichen, hätte es noch immer 150 Seiten und wäre gut zu nennen für ein Buch über eine Frau von einem Mann geschrieben. So aber ist es Käse und wahrscheinlich sogar frauenfeindlich.
Wahrscheinlich. Ganz sicher ist sich der Bewerter nicht. Ja, überlässt er das Urteil auch den Lesenden.
Ja, genau. Aber er ist offenbar bei dem Thema recht empfindlich. Also ein Buch von einem Mann geschrieben und das über eine Frau. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Verrückt.
Immer sehr lustig, so eine Bewertung zu lesen, wenn man das persönlich sehr gerne mag.
Ja.
So ging es mir gerade bei Madame Bovary. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen und deswegen habe ich jetzt auch meine nächste Bewertung ausgewählt. Und zwar ist das eine Bewertung der Buddenbrooks, das ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe. Und umso interessanter finde, wie unterschiedlich man so etwas wahrnehmen kann. Und zwar, die Bewertung ist leicht gekürzt von mir wie folgt. In der Kürze liegt die Würze. Ich selbst halte mich für einen Menschen, der gute und anspruchsvolle Literatur schätzt und diese auch gerne liest. Dennoch sehe ich Thomas Manns Buddenbrooks als überbewertet an. Um es mit Shakespeares Worten zu sagen, weil Kürze denn des Witzes Seele ist, fasse ich mich kurz. Diesen Leitsatz hätte auch Thomas Mann sicher mehr berücksichtigen sollen. Stattdessen wird 750 Seiten lang nur geschwafelt. Es entsteht überhaupt keine Spannung, da die meisten Dinge für den Leser entweder uninteressant oder schon vorweggenommen sind oder beides. Neben diesen inhaltlichen Mängeln finde ich auch Thomas Manns Schreibstil nicht überragend. Es ist eine Sache, Hypotaxe als Stilmittel mal anzuwenden oder seinen Text darauf aufzubauen. Doch dafür müssen diese Hypotaxen noch einen Sinn erfüllen. Einfach viele verschachtelte Sätze zu schreiben, zeugt nicht von diesem Sinn. Vielmehr zeugt das von den mangelnden Fähigkeiten des Autors, sich richtig auszudrücken. Das fand ich ja noch ganz, ganz leicht überheblich.
So ein Doofmann, oder? Also,
Ja, es ist ja tatsächlich auch so die zwei Charaktere dieses Buches. Also einerseits sieht man darin Bücher rezensiert, die man selbst sehr gerne mag, und man wehrt sich innerlich ein bisschen gegen diese Rezensionen.
Ja,
und manchmal freut man sich mit diesen Rezensionen gemeinsam, dass sie etwas über ein Buch sagen, was man selbst als so voll- oder halb professioneller Leser sich niemals trauen würde. Weil es quasi
das ist ein guter Punkt, ja. In dem Fall war es bei mir aber eher Ersteres.
Genau.
Aber das ist interessant, Herr Schwan, wie Sie sagen, also manchmal teilen Sie so ein bisschen heimlich doch die strengen Urteile der Einsternbewerter. Aber so selbst getraut zu sagen, haben Sie es noch nicht, was Ihnen schon immer auf der Seele brannte, hat hier jemand zum Ausdruck gebracht.
Wo man so ein untergründiges Gefühl hat, dass man immer schon etwas gegen dieses Buch hatte. Und dann sieht man das da plötzlich in einer großen Prägnanz bestätigt. Das ist manchmal auch eine diebische Freude. als Literaturkritiker selbst.
Ist sehr schön.
Wobei man auch dazu sagen muss, dass manche dieser Bewertungskriterien ja für professionelle Leser ja eigentlich nicht in Frage kommen. Also die muss man sich als professioneller Leser ja eigentlich versagen. Also was zum Beispiel, also langweilig ist jetzt zum Beispiel kein Einwand gegen die literarische Qualität eines Buchs. Mhm. Ne? Und das ist beziehungsweise nicht spannend, aber das ist etwas, was wiederkehrend vorkommt bei diesen Rezensionen.
Ja, ich mache mal weiter mit einer etwas handfesteren Bewertung.
Schön.
Und zwar geht es jetzt hier um Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Scheißbuch. Wenn ihr absolut keine Freunde habt und auch nichts im Leben zu tun habt, was euch glücklich stellen könnte und ihr schon alle anderen Bücher der Welt gelesen habt, erst dann würde ich euch empfehlen, diesen Mist zu lesen. Es ist eine sehr langweilige Geschichte, die jedes Kind sich in 10 Minuten ausdenken könnte. Ich empfehle dieses Buch also ganz bestimmt nicht. Alle Bücher der Welt. Schwingt wieder ein Hauch von Unmut mit, ja, muss man so sagen. Sehr schön.
Aber auch immer gleich so drastisch, gell? Der größte Mist, den er je gelesen hat.
Ja, es ist diese
Einstellung. Also man begnügt sich dann auch nicht damit, dass man es nicht gut findet, sondern ja.
Ja, das macht die Einstein-Bewertungen ja so spannend im Vergleich zu 2, 3, 4 Sternen oder 5 Sternen-Bewertungen. Ich nehme mir an, dass man sozusagen sich vorher schon sicher ist, es wird ein Stern und danach den Text formuliert. Und man muss natürlich dann irgendwie auch sozusagen irgendwie drastisch genug dieses Urteil untermauern, diese Bewertung untermauern.
Das ja, wir haben das in anderen Gedanke, Fällen auch. Ja, Entschuldigung.
Nee, dass man schon vorher sein Urteil gefällt hat, sozusagen.
Wir merken das bei anderen Themen, oft staut sich das dann bei den Bewertern zum Teil über Jahre an. Das schreiben sie dann so. Ja, so. Da schreiben die nach Jahren, also jetzt, dann muss es raus. Die ganze Emotion fließt dann dort rein. Und vielleicht ist das hier auch in manchen Fällen so. Ja, ja, Herr Gschwandner, Ihre dritte Bewertung.
Auch hier wieder mit Emotion. Hass. Ich habe noch nie ein Buch, das wir in der Schule lesen, so gehasst wie Kohlhaas. Die Hauptthemenbereiche mögen ja ganz nett sein, aber der Rest leider nicht. Amen. Und dass man über Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas, denn darum ging's, sagt, dass seine Hauptthemenbereiche ganz nett sind, zeugt schon von einer gewissen Chuzpe, würde ich behaupten.
Durchaus. Kohlhaas, aber sozusagen, ja.
Ja, Kohlhaas für Kohlhaas.
Ja. Sehr schön. Herr Eisenhuber, wie geht's bei Ihnen weiter?
Mit Virginia Woolf, Die Wellen. Überschrift: Verzweiflung. Vorsicht, ich oute mich hiermit als Banause. Tatsächlich hat mir die Lektüre von Die Wellen fast schon physischen Schmerz bereitet. Irgendwann kam außerdem eine große Wut in mir hoch, jedes Mal, wenn ich den Namen Percival lesen musste. Den Namen nur zu schreiben, macht mich immer noch leicht aggressiv. Jetzt, viele Monate nachdem ich aufgegeben, ein paar Verwünschungen auf einzelne Seiten geschmiert und das Buch auf ewig weggestellt habe. Das ist meine ungeschönte Erfahrung mit Die Wellen. Trotzdem kann ich natürlich verstehen, wenn jemandem das Buch gefällt. Nur für mich war es ein Graus.
Aber da haben wir genau den Fall. Auch hier hat es sich über Monate angestaut, ja, anscheinend, ja, bevor er das alles rausgelassen hat in dieser Bewertung. Ja.
Und auch schön, dass er sagt, er hat das Buch weggestellt. Er hätte es ja auch wegwerfen können oder verkaufen können. Ja. Aber er hat es nur weggestellt. Es ist immer noch in der Wohnung.
Dafür auf ewig.
Und auf ewig, das stimmt. Irgendwann beim Umzug wird es wieder auftauchen. Hier kann ich aber anschließen mit einer Bewertung, die ein klein wenig drastischer in ihrer Konsequenz ist. Und zwar ist es eine Rezension zu Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften mit dem schönen Titel Ein Buch ohne Eigenschaften. Gähnende Leere, unmöglich zu lesen, eine einzige Katastrophe. Ich würde sagen, das schlechteste Buch aller Zeiten. Es passiert sozusagen nichts, nichts und wieder nichts. Plötzlich kommt ein wenig Handlung. Dann wieder nichts, nichts und wieder nichts. So zieht sich das endlos hin. Der Autor hat durchaus Talent und kann sich gut ausdrücken. Was indes die Fähigkeit angeht, eine interessante Geschichte zu erzählen, habe ich selten einen talentbefreiteren Autoren gelesen. Neben vergilbten Reiseführern, überholten Nachschlagewerken und Schundromanen, die aus einer Wohnungsauflösung stammen, war dieses eines der wenigen Bücher, die ich jemals in die Altpapiertonne entsorgt habe. Dieses Werk würde ich selbst meinem ärgsten Feind nicht schenken. Ja, und hier haben wir es. Siehst du, da geht es in die Tonne.
Tonne. Nicht verschenken. Ich schließe da vielleicht gleich an. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, gar nicht so unpassend. Ganz ähnlich die Quintessenz, die hier gezogen wird bei meiner nächsten Bewertung. Und zwar geht es um Elfriede Jelinek, die Klavierspielerin. Dass die Frau Jelinek einen Nobelpreis bekommen hat, mag sicherlich irgendwie begründet sein, aber nicht für dieses Buch. Zwei furchtbare Charaktere, welche ein ganzes Buch füllen und es eigentlich keinen Handlungsstrang gibt. Ständig enervierende Wiederholungen und perverse Schilderungen. Wem fällt so etwas ein? Ist Frau Jelinek irgendwie vorbelastet? Wie dem auch sei. Ich war froh, als ich irgendwann auf der letzten Seite angelangt war. Das Buch wird verkauft oder besser noch verschenkt. Aus meiner Sicht kann ich das Buch auf keinen Fall empfehlen. Und das finde ich ja irgendwie perfide. Jetzt ist dieser Hass auf dieses Buch. Wem will er das denn schenken? Also,
das dachte ich auch. Mit welchem Gedanken? Besser noch verschenken, besser als verkaufen.
Ja, also Verkauf, das ist transaktional, da kann man ja verschiedener Meinung sein, aber beim Schenken schwingt da doch, man will doch was Gutes tun, wenn man schenkt.
Vielleicht der Mutter.
Das hat mich jetzt, Schwiegermutter, ja, also, genau, alles denkbar. Also, aber es lässt mich etwas rätseln, ja, was da dahinter steckt. Ja, Herr Gschwandner. Wie geht's bei
mein Ihnen? Letztes. Noch einmal Thomas Mann, Der Zauberberg. Nicht in meinem Geschmack. Ich las mehr als 100 Seiten und dachte, wann beginnt endlich sein Buch und die vernünftigen Gedanken? Ich hatte schon vor dem Kauf des Buches Zweifel. Es ist unheimlich schwierig, auf 1000 Seiten etwas Spannendes zu schreiben. Ich kenne solche Stilistik, wenn alles Mögliche beschrieben wird. Natur, Kleidung, Türklinke, Geschirr und ähnliches. Und der Sinn des Beschriebenen so miserabel bleibt, weil er auf 1000 Seiten zwischen solcher langweiligen Ausführlichkeit verloren geht. Daneben bleibt nur die schöne Sprache zu loben.
Na, immerhin. Ja.
Also er macht noch so einen Schlussschwenk zumindestens, dass er bei Thomas Mann doch noch etwas entdecken kann, was schön ist, aber...
Fast so ein Feedback-Sandwich.
Ja, genau. Ja. Da müsste er am Anfang auch noch was Nettes sagen.
Und in meiner vorherigen Rezension zum Mann wurde ja gesagt, er habe eigentlich keine Fähigkeiten, sich gut auszudrücken. Also das ist doch auch versöhnlich jetzt für Thomas Mann, wie wir hier schließen.
Ja, ich glaube, Jesse, du hast noch was.
Ne? Ja, ich habe noch was. Ich habe noch eine Rezension zu Effi Briest, weil ich dachte, ich glaube, Effi Briest ist so das Werk, mit dem sich auch Schüler und Schülerinnen am meisten herumschlagen. Das heißt, falls junge Menschen uns gerade zuhören, werdet ihr euch vielleicht darüber freuen. Genau, hier auch ein wenig gekürzt von mir. Gut gemacht ist nicht gut. Dabei kann man Theodor Fontane ein stilistisches und literarisches Können sondergleichen gar nicht absprechen. Nur ist sein ausschweifender, detailverliebter Stil deutlich besser für Reiseberichte oder meinetwegen auch Kochbücher geeignet. Nicht jedoch für einen Roman, der seinen Leser in welcher Form auch immer fesseln, unterhalten oder beeindrucken soll. Also, wer dieses Buch lesen will, sei gewarnt. Dieses Buch ist sterbenslangweilig und die darin enthaltenen Weisheiten die Mühe eigentlich gar nicht wert. Schön übrigens, dass er sogar mit dem Satz schließt, danke fürs Lesen, ich hoffe, ich konnte helfen. Ist ja auch schön hier dieser Service-Gedanke nochmal.
Ja, auch der Verweis gerne über andere Bereiche zu schreiben dem Autor, also kluge Tipps dem Autor noch mitzugeben in der Bewertung.
Kochbücher, ja.
Ja, das ist doch.
Hätte er das gewusst, hätte Fontane das gewusst,
schön.
Ja.
Sehr schön. Ja, ich schließe ab mit Bleibe in der Familie Mann. Mit Heinrich Manns Professor Unrat. Schlecht. Wenn dieser Roman wirklich ein Klassiker der deutschen Literatur ist, dann ist es wohl Zeit auszuwandern. Das Buch ist schlicht und ergreifend schlecht. langweilig, dröge, vorhersehbar und vor allem völlig sinnlos. Und wenn ich noch einmal freilich nun wohl oder trauen für wahr lese, schreie ich. Meiden Sie den Unrat. Was draufsteht, ist auch drin. Was will man mehr? Schöner Hinweis. Und ich verstehe, dass vielleicht so manche Formulierung einen so etwas triggern kann, wenn man sie zum x-ten Male liest oder hört. Ja, aber...
Ja, hat er doch schön verarbeitet jetzt in seiner Rezension.
Ja.
Ja, ich glaube, das beendet unseren heutigen Reigen, unsere Folge voller Unrat sozusagen. Und wir haben auch noch eine Überraschung für euch. Falls ihr oder falls jemand von euch das Buch 100 Seiten sind genug auch gerne zu Hause hätte, falls ihr das gerne noch mehr lesen möchtet, wir verlosen ein Exemplar dieses Buches und zwar unter allen Hörern und Hörerinnen, die unseren heutigen Post zur Folge auf Instagram kommentieren. Also kommentiert und am Sonntagabend werden wir dann unter allen Kommentierenden dieses Buch verlosen. Genau. Und der Gewinner hört dann eben sehr bald von uns. Ja, in der nächsten Folge wird es dann etwas handfester. Da geht es um Kammerjäger. Also da steigen wir aus den literarischen Sphären wieder hinab. Wenn ihr uns in der Zwischenzeit erreichen möchtet, dann geht das entweder über Instagram, da heißen wir einstern-podcast, oder ihr schreibt uns eine Mail an post@einstern-ist-noch-zu-viel.com. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank auch nochmal an unsere Gäste, Herr Gschwandner, Herr Eisenhuber, fürs Dasein, fürs Mitlesen und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.